So, ich begrüße euch ganz herzlich. Endlich hat das geklappt. Ich habe schon einen Versuch mit Petco gestartet, bei euch zu sein. Aber am Freitag, am Tag davor, habe ich festgestellt, ich habe irgendwelche komischen Symptome, obwohl ich dreimal geimpft bin. Ich habe mir gedacht, naja, wer weiß, ich lasse mich mal testen. Und zum Glück habe ich es getan. Ich war nämlich positiv, dann habe ich Petco informiert, dass ich nicht kommen kann. Und diesmal hat das gut geklappt. Jetzt bin ich da und freue mich über die Zeit mit euch. Kennt ihr das? Es werden Bilder gezeigt, vorher und nachher Bilder. In vielen Bereichen findet man solche kleine Geschichten. Man zeigt irgendwie eine Person, die etwas, ja, unförmiger geworden ist, und dann plötzlich diese Person nach einer gewissen Zeit wird tatsächlich attraktiver, dünner und nicht mehr so unscheinbar wie vorher. Oder jemand ist unsicher, dann geht er zu einem Kurs, besucht etwas und dann nach einer Weile wird dann richtig dann selbstbewusst. Und ganz herausfordernd finde ich immer, ich bin beim Bauverein tätig, wenn unsere Techniker und also Bautechniker und Architekten aus einem alten Gebäude wirklich etwas Schönes dann machen können. Und dann versuchen sie, die alten Elemente noch einzubauen, so dass man dann auch keinen Stilbruch begeht und das Gebäude erscheint in neuem Glanz. Also ist es faszinierend. Und wenn man die Bilder vorher, nachher sieht, dann merkt man, okay, da ist ein Riesenunterschied, da ist das neue Leben jetzt wieder in dem Gebäude eingehaucht worden. Und wenn wir uns selbst anschauen, ich glaube, jeder von uns kennt diesen Wunsch nach Verbesserung. Und gerade in unseren christlichen Kreisen sprechen wir immer dann davon, dass wir geistlich wachsen wollen. Also das heutige Ich ist nicht gut genug, aber es gibt noch das Ich von morgen, mein zukünftiges Ich, und ich will von dem Ich zu dem anderen gelangen. Und am liebsten hätten wir es auch so wie vorher Bild und dann schnell das nachher Bild und dann bin ich dann dort angekommen. Und diese Geschichten, die sind zwar sehr faszinierend, und wenn man die Bilder vergleicht, dann merkt man den Unterschied und die Veränderung. Meistens sind das positive Veränderungen, die dann in den Bildern dargestellt werden. Aber wovon keiner spricht, das ist die Zeit dazwischen. Und darum geht es heute mir, um diese Zeit dazwischen. Ich will aber in meiner Predigt das Bild etwas größer fassen. Ich will nicht nur eine Episode aus dem Leben nehmen, wo wir dann das Bild davor und dann das Bild danach anschauen, sondern ich würde es viel breiter fassen, wenn wir uns das vorstellen, dass es um das ganze Leben geht. Die Zeit dazwischen ist nichts anderes als unser Leben. Und darauf kommt es an. Nicht auf diese kleinen Episoden, wenn wir einen Schritt nach dem anderen tun. Wenn ihr zurückblickt auf euer Leben, dann werdet ihr feststellen, dass da irgendwo so ein roter Faden ist, der euch immer begleitet. Also irgendwie hat euer Leben irgendwie einen bestimmten Wunsch, einen bestimmten Wert unterordnet, und ihr habt euer Leben entsprechend auch gestaltet. Es ist für mich immer faszinierend, die Biografien von großen Menschen zu lesen und anzuschauen. Aber ich glaube, die sind so weit weg. Noch faszinierender war das für mich, dann Menschen aus unserer Nähe dann anzuschauen. Ich war 15 Jahre als Pastor tätig, und mich haben immer wieder Geschwister fasziniert, wenn ich sie dann irgendwo im Altenheim besucht habe oder in der Gemeinde waren ältere Geschwister da. Die waren so fröhlich und dankbar. Und dann gab es andere, die sehr unzufrieden waren im Alter. Und dann habe ich immer wieder diejenigen, die fröhlich und zufrieden waren und dankbar vor allem, habe gefragt, was habt ihr anders gemacht? Wie ist das möglich gewesen, dass euch das Leben gelungen ist? Und darum geht das, nicht nur die Zeit dazwischen, sondern wie führt man ein gelungenes Leben? So, dass man dann zurückblickt und sagt, genau so wollte ich es haben. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir das geschenkt hat. Wie führt man ein gelungenes Leben? Manch einer von euch sagt vielleicht, ich führe ein gelungenes Leben. Sehr schön. Und ich freue mich, dass ihr solche Einheiten habt, wo man dann auch darüber berichten kann, wie die lebendige Gemeinde. Und dann kann man den anderen erzählen, dass einem das Leben gelungen ist und dass man das Leben führt, das man führen will. Und die Freude dann mit den anderen und die Dankbarkeit teilen. Es ist ganz bezeichnend für diese Menschen, die dankbar sind. Wenn man sie anschaut, dann merkt man, dass sie ein Leben führen, was wir als stimmig bezeichnen würden. Zumindest ich mache das so. Es fühlt sich stimmig an. Kennt ihr das? Vielleicht ein Beispiel. Ihr guckt eine Person an und dann habt ihr so im Inneren so eine Einschätzung, ach, das ist typisch Buchhalter. So wie er sich gibt, er muss ein Buchhalter sein. Und wenn ihr dann mit ihm spricht, tatsächlich ist ein Buchhalter. Da ist irgendwas Stimmiges da. Oder man sieht eine Person und denkt, er muss ein Arzt sein. Auch wenn er keinen weißen Kittel hat. Und dann spricht man der Person und dann merkt man, ja stimmt, tatsächlich, passt irgendwie. Ist stimmig. Das, was sie tun, entspricht ihrem Inneren. Sie führen ein gelungenes, stimmiges Leben. Und vor ein paar Tagen gab es ein Interview mit unserer früheren Bundeskanzlerin. Und sie hat 6 Monate Medienabstinenz gelebt und dann ist sie plötzlich dann tatsächlich in den Medien gewesen. Und es ist ganz spannend, dass Menschen, die dann bei diesem Vortrag dabei waren, gesagt haben, sie ruhte in sich und sie war zufrieden. Und da war sie, Ruhe, die sie ausgestrahlt hat. Und ich habe mir gedacht, ja, sie hat das Leben geführt, das sie führen wollte. Es ist stimmig, wenn wir haben uns so sehr an sie gewöhnt, weil sie ein sehr stimmiges Leben geführt hat. Und wie kommt man zu diesem Leben? Wie kann man ein Leben führen, das gelingt? Wenn man jetzt wieder die kleinen Episoden nimmt, vorher, nachher Bilder, dann merken wir, dass die Zeit dazwischen oft das die entscheidende Zeit ist. Und oft scheitert man gerade in dieser Zeit dazwischen, dass man zu diesem Nachherbild gar nicht kommt. Und dieses Nachherbild wollen wir haben, dieses zukünftige Ich. Manche leiden unter dem Jojo-Effekt, die anderen führen so ein Zickzack-Leben, sie probieren und dann lassen sie es und kommen nicht irgendwie auf den Punkt. Wie passiert das im Leben oder wie gelingt das den anderen Menschen, die es scheinbar erreichen, ein zufriedenes und stimmiges und ein sinnvolles, jetzt kommt noch ein drittes Wort dazu, Leben zu führen. Ich glaube, diese Menschen lassen sich nicht von den anderen bestimmen. Ich habe irgendwann mir so eine Uhr zugelegt und ich habe erste Zeit nicht gewusst, wie diese Uhr funktioniert und sie hat mir ständig gesagt, jetzt aufstehen. Da kam so eine Meldung, du musst jetzt aufstehen, musst dich bewegen. Dann hat die Uhr gesagt, du musst jetzt atmen. Und die Uhr hat mir gesagt, jetzt musst du dich hinsetzen. Und dann hat mich das genervt. Dann habe ich meinen jüngsten Sohn gefragt, kannst du mir das bitte abstellen? Ich will mein Leben nicht von irgendeinem Gerät bestimmen lassen. Ich will mein Leben führen, so wie ich das Leben will. Und manche lassen sich davon, oder ihr Glück davon abhängig, machen ihr Glück davon abhängig, was die Zahl auf der Waage sagt. Sie stellen sich gleich in der Früh auf die Waage und dann stimmt die Zahl nicht. Und schon ist man den ganzen Tag unglücklich. Man führt das Leben, das man nicht führen soll oder was einem aufgezwungen wird. Wenn man in den Medien sagt, du musst die Zahl dann auf der Waage haben oder man sich selbst das einbildet, dann ist man unglücklich. Man lebt nicht das eigene Leben. Kennt ihr auch neidische Menschen? Sie gucken dann, der Nachbar hat schon wieder ein neues Auto. Ich will jetzt auch ein neues Auto und dann nimmt man einen zweiten Job auf und ackert und macht sich kaputt, um dann irgendwie das Leben vom Nachbar zu führen. Aber das Leben vom Nachbar führt er schon selbst. Ich muss mein Leben führen. Und das ist oft das Problem, dass ich versuche, das Leben zu führen, das nicht meins ist. Ich führe das fremde Leben. Und viel dramatischer und subtiler wird das, wenn mir das fremde Leben tatsächlich durch Vertrauenspersonen aufgezwungen wurde. Meine Eltern wollten, dass ich Pastor bin. Und da bin ich Pastor geworden, ein frommer Beruf, aber das ist nicht meins. Und dann muss ich dann tatsächlich in diesem Beruf dann irgendwann nach ein paar Jahren feststellen, Burnout, ich kann nicht mehr weiter. Warum? Weil ich das Leben meiner Eltern führe. Sie haben einen Traum gehabt, einen Sohn zu haben, der Pastor ist, aber das bin ich nicht. Oder ich habe zum Beispiel irgendwie, muss handwerklichen Betrieb meiner Eltern übernehmen, aber ich bin kein Handwerker, ich bin Künstler, ich will was anderes in meinem Leben haben, aber ich übernehme den Betrieb und dann leide ich drunter. Das Leben wird einem tatsächlich von klein auf, angefangen schon im Kindergarten und in der Schule und im Elternhaus, vielleicht aufgezwungen und das Leben habe ich zwar übernommen, aber nicht angenommen. Und dann führe ich das fremde Leben, was nicht meins ist. Wie kann ich aber rausfinden, was meins ist? Und das ist eine ganz spannende Frage. Wie finde ich raus, was mein Leben ist? Und an dieser Stelle kommt ein Begriff, der für diese Predigt von Bedeutung ist. Ich nenne das, was ist meine Berufung? Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt als Missionar irgendwie ins Ausland gehen soll. Berufung ist das, wofür ich berufen bin von Gott. Gott hat mich erschaffen, so wie ich bin. Er hat mir Fähigkeiten gegeben, aber auch Begrenzungen. Er hat mir etwas mitgegeben, damit ich das in dieser Welt lebe. Er wollte, dass ich mein Leben lebe, so wie er es vorgesehen hat. Deswegen benutze ich hier diesen Begriff Berufung. Ich wurde gerufen in dieses Leben hinein, so dass ich lebe, so wie ich bin. Und nicht, wie die anderen es wollen oder vielleicht sind. Und damit ich dann tatsächlich auf meine Berufung komme und tatsächlich herausfinden kann, was meine Berufung ist, ist von großer Bedeutung. Und wie finde ich das raus? Wenn ich jetzt an die jungen Menschen denke und gerade an die Mitarbeit in der Gemeinde, damit hatte ich 15 Jahre zu tun, wenn ihr tatsächlich einen Mitarbeiter gewinnen wollt für die Gemeinde, welche Frage würdet ihr der Person stellen? Und ihr habt so viele Aufgaben als Gemeindeleiter und es müssen so viele Ämter besetzt werden. Und dann wisst ihr, wenn Menschen dann das ungern machen, dann werden sie nach einer kurzen Zeit auch aufhören. Welche Frage stellt man meistens? So wie ich das mitbekommen habe, na, was macht dir denn Freude? Ganz falsche Frage. Etwas macht mir heute Freude, aber morgen nicht mehr. Wisst ihr, dass die Freude sehr flüchtig ist? Die Frage führt nicht zu dieser Antwort, was meine Berufung ist. Mit der Zeit habe ich es herausgefunden, welche Frage die richtige ist. Die richtige Frage ist, was fällt dir leicht? Was fällt dir leicht? Weil es gibt Eigenschaften, die tatsächlich meine Eigenschaften sind. Und wenn ich das tue, dann fällt mir das leicht. Einem fällt das leicht, tatsächlich die Zahlen anzuschauen und dann sieht er sofort den Fehler in der ganzen Berechnung. Dem anderen fällt das leicht, einen Text zu nehmen und sagen, hier sind Schreibfehler. Dem anderen fällt das leicht, zum Beispiel Lieder auszusuchen. Schwester Weigert, ich danke dir, dass du für mich die Lieder ausgesucht hast. Ich habe da keine Ahnung, welche Lieder überhaupt gut sind, welche ihr auch gerne singt. Und da hat sie die Gabe, die Lieder auszusuchen. Sie hat mir das angeboten und ich habe das mit großer Freude angenommen. Jeder hat irgendwo so Gaben, die, also etwas, was einem leicht fällt. Und wisst ihr, was ich auch in diesen 15 Jahren als Pastor festgestellt habe? Dass die meisten Menschen das nicht schätzen. Irgendwann, hier und dort, habe ich immer wieder den Satz gehört, das kann doch jeder. Als ich den Satz gehört habe, irgendwann nach einer gewissen Zeit, wo ich schon Erfahrung gesammelt habe, war ich immer hellhörig. Nein, das kann nicht jeder. Das kannst nur du. Und das, was mir leicht fällt, schätze ich nicht. Weil ich denke, das kann doch jeder, weil es mir leicht fällt. Und das ist schon der erste Hinweis, wie ich mir meine Berufung finde. Das fällt mir einfach leicht. Ich kann das. Ich muss mich nicht mal anstrengen, weil ich das einfach von Gott geschenkt bekommen habe. Es bedeutet aber nicht, dass ich immer Freude daran habe. Es fällt mir leicht, Auto zu fahren, aber ich habe nicht immer Lust, Auto zu fahren. Manchmal bin ich müde. Wisst ihr, ein gelungenes Leben zu führen oder die Berufung zu leben, bedeutet nicht, dass ich stressfrei lebe. Und das, was viele dann Trainer und Motivationstrainer verkaufen, die sagen, wenn du das machst, was ich dir erklärt habe, dann fühlst du ein glückliches und erfülltes Leben. Nein, die Berufung hat mit Selbstverwirklichung wenig zu tun. Die Berufung, die ist mir von Gott gegeben, damit ich den anderen dienen kann. Selbstverwirklichung ist etwas Egoistisches. Ja, das bin ich, ich will mich rausfinden und manche Leute begeben sich auf die Reise und wollen sich finden und dann haben sie sich gefunden und dann denkst du, hättest dich besser nicht gefunden. Ja, also vorher war es besser. Ja. Und das ist nicht so schnell, genau, sehr gut, danke. Das ist einer meiner Lasten, genau. Ich rede dann schnell, wenn ich von etwas begeistert bin. Und das Thema begeistert mich sehr. Also Berufung. Und jetzt haben wir kurz eingrenzen können, was ich mit Berufung meine. Das ist etwas, was mir leicht fällt und was ich tatsächlich von Gott geschenkt bekommen habe. Und die Frage, was fällt dir leicht, kann dich dahin bringen. Es gibt aber Leute, die ihr Leben lang ihre Berufung verleugnet haben und das fremde Leben geführt haben. Und darauf werde ich dann nach den ersten Bibeltexten dann nochmal zurückkommen. Falls ich es vergessen sollte, dann könnt ihr mich daran erinnern. Die jungen Menschen haben es leichter. Man fragt sie, man führt sie, man kann ihnen Zeit zum Ausprobieren geben, man kann sich zurückziehen und ein bisschen reflektieren, ins Gespräch gehen mit den anderen, und dann findet man schon irgendwo so die ersten Ansatzpunkte, was meine Berufung ist. Die Berufung ist eine zutiefst geistliche Erfahrung. Wenn ich mich selbst finde oder rausfinde, was meine Berufung ist, dann begegne ich gleichzeitig auch Gott und umgekehrt. Wenn ich Gott begegne, dann kann ich Gott nur so begegnen, wie ich wirklich bin. Ich kann nicht Gott begegnen, wenn ich das Leben einer anderen Person führe. Und da bringe ich euch zwei Beispiele aus der Bibel, die mich sehr faszinieren. Ich habe da so eine App auf meinem Smartphone, hier lasse ich mir schon was sagen, und diese App bringt jeden Tag zwei Bibeltexte. Ein Text aus dem Alten und ein Text aus dem Neuen Testament, und ich lese jeden Tag und sehr gerne dann die Texte, weil sie ohne Kommentare sind. Ich mag Kommentare nicht, weil ich will selbst den Text in mir etwas bewirken, und will jetzt nicht fremde Gedanken dann lesen. Ich will einfach, dass das Wort Gottes pur in mir dann eine Wirkung erzielt. Und da habe ich dann einen Text gefunden, plötzlich stand so ein Text, wurde angeboten, der mich sehr neugierig gemacht hat. Und da stand Folgendes in diesem Text, das ist aus Josua Kapitel 5. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, um ihn zu huldigen, und fragte ihn: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Und dann war es aus. Würdet ihr nicht neugierig sein, was der Herr dann Josua geantwortet hat? Jeder würde neugierig werden. Und dann habe ich natürlich den Text im Kontext aufgeschlagen und habe dann nachgelesen. Was ist das dann für eine Geschichte? Was hat ihm gesagt? Was soll er tun? Das ist gerade die Frage, die ich auch gestellt habe. Was ist zu tun, wenn ich meine Berufung finden will? Wie kann ich die Berufung rausfinden? Wie kann ich ein gelungenes Leben führen? Und die Frage, was ist zu tun, ist für uns jeden Tag wichtig, weil wir jeden Morgen aufstehen und fragen: Gott, was soll ich heute tun? Oder was soll ich heute tun, was wäre wichtig, was ist dran? Und dann habe ich diesen Text im Zusammenhang gelesen. Und ich beginne Kapitel 5 ab Vers 13. Als Josua bei Jericho war und die Augen erhob, schaute er, und siehe, ein Mann stand vor ihm mit einem gezuckten Schwert in der Hand. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er antwortete: Nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Ich bin soeben gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, um ihn zu huldigen, und fragte ihn: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Der Anführer des Heeres des Herrn antwortete Josua: Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und Josua tat das. Erinnert euch diese Geschichte an eine andere Geschichte? Welche wäre das? Und was ist am Dornbusch passiert mit Mose? Berufung. Früher habe ich immer gedacht, Josua wurde im Kapitel 1 berufen. Kennt ihr Kapitel 1? Ich glaube, ihr seid alle gute Bibelkenner. In Kapitel 1 steht: Seid tapfer und mutig und befolgt das Gesetz, und dann wird dir alles gelingen. Kennt ihr den Text? Wird oft als Motivationstext gelesen. Stellt euch vor, Mose hat das Volk lange Zeit geführt, und da hat er diese Aufgabe so gemeistert, wie seine Gabe war. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Und jetzt steht Josua vor der Herausforderung, das Amt zu übernehmen, aber er stellt fest: Ich bin nicht Mose. Ich kann das nicht so, wie Mose gemacht hat. Und stellt euch vor, ihr bekommt eine Aufgabe und müsst diese Aufgabe gut meistern, und dann stellt ihr fest, der Vorgänger war komplett anders. Ja, in mancher Hinsicht besser, in anderer schlechter. Er war anders. Also ich bewerte es nicht anders. Und Josua kriegt von außen die Motivation. In der Psychologie sagt man, extrinsisch wird er motiviert. Komm, steh auf, reiß dich zusammen, das wird schon gelingen. Das kriegst du schon hin. Sei tapfer, du musst nur das und das und das und das erfüllen, dann gelingt dir alles. Und Josua steht da, ja, ist klar, aber motiviert mich nicht wirklich. Und dann bekommt er die Gottesbegegnung oder die Begegnung mit sich selbst. Wisst ihr, was Josua gut konnte? Er konnte gut kämpfen. Kennt ihr diese Geschichte, wo Mose oben betet und die Arme hochhält? Wer kämpft da unten? Josua. Er ist derjenige, der dann siegreich ist. Er ist ein Kämpfer, er ist ein Krieger. Und als Krieger hat er sein Leben gestaltet und er war zufrieden mit diesem Leben als Krieger. Und jetzt bekommt er eine Aufgabe, das Volk anzuführen. Und er sagt, ich kann aber nur kämpfen. Und dann begegnet er Gott selbst. Und in welcher Form erscheint ihm Gott? Als ein Krieger mit einem gezuckten Schwert. Und er sagt, das bist du. Und wenn du mit mir in Kontakt trittst, dann komme ich dir auch als ein Krieger. Das heißt, wenn wir Gott begegnen, dann sehen wir uns selbst im Spiegel. Dann begegnen wir auch unserer Berufung. Deswegen sage ich, das ist zutiefst heiliger Moment, wo man auch die Schuhe ausziehen muss. Jetzt gehen wir kurz zurück zu Mose. Wem begegnet Mose? Wer spricht aus dem Busch zu Mose? Aber sag mir nicht, dass der Busch gesprochen hat. Also ich glaube, das kriege ich oft als Antwort. Wer kennt sich mit der Geschichte gut aus? Wer spricht zu Mose aus dem Busch? Ja, konkret im Text, da steht ganz genau im Text, wer spricht zu Mose, ich helfe euch. Hat jemand was gesagt? Das war nachher dann schon, wo Gott spricht, aber davor, ich lese euch das, Exodus 2, 1 bis 5, das ist ganz spannend in der Bibel ganz genau zu lesen, weil das sind schon Geschichten mit viel Bedeutung. Ja. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegersvaters Jitro, der Priester von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Brannte aber verbrannte nicht. Wer sprach zu Mose? Der Engel. Engel als ein Symbol für einen Boten, einer, der spricht, der Nachrichten überbringt. Mose hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als mit Gott gesprochen und die Nachrichten weitergegeben. Der musste zum Pharao gehen, Nachrichten überbringen. Er hat seinem Volk Nachrichten überbracht. Der ist zu Gott gegangen und die Nachrichten vom Volk übergebracht. Das war seine Aufgabe. Als Organisator war eine Miete. Also hier bewerte ich tatsächlich. Er hat das nicht gut machen können, das war nicht seine Gabe. Dann kommt sein Schwiegervater und sagt, Mose, du kannst das Volk so nicht anführen. Du musst endlich hier Struktur schaffen. Und Mose sagt, okay, wie geht denn das? Und da hilft ihm sein Schwiegervater, Struktur zu schaffen, weil das nicht seine Gabe ist. Aber er konnte wunderbar die Nachrichten weitergeben. Der war ein Bote Gottes, der war ein Engel. Oder in dem Bild, so ist er Gott begegnet, so begegnet er auch sich selbst. Und so hat er auch seine Aufgabe auch erfüllt. Merkt ihr, dieselbe Aufgabe mit unterschiedlicher Begabung, die von Gott gegeben ist, unterschiedlich gestaltet. Deswegen in eurem Leben, ihr habt jeder von euch eine Gabe. Und wenn ihr Gott begegnet, dann begegnet er auch euch selbst, eurer Begabung, eurer Berufung. Ganz spannend, Abraham, ganz kurz diese Geschichte nur mit ein paar Stichworten. Als Abraham Gott begegnet, kennt ihr diese Geschichte, da kommen drei Pilger. Spannend, drei waren das. Aber dann spricht nur einer und dann heißt es, Gott hat ihn besucht. In der Geschichte. Er zeigt sich als ein großer Gastgeber. Gäste kommen und er bewirtet sie. Der Vater der großen Nation, so war die Begabung zumindest in der Bibel beschrieben von Abraham. Ich kann euch viele Geschichten erzählen, die in der Bibel deutlich machen, wenn ich Gott begegne, begegne ich meiner wahren Berufung, meiner wahren Aufgabe. Wie kann ich es rausfinden, haben wir gesagt. Ich finde es raus, wenn ich stille Zeit habe, mich zurückziehe, reflektiere, die Begegnung mit Gott suche. Ich kann im Ausprobieren rausfinden. Ich probiere etwas aus und dann kriege ich eine Rückmeldung von den Leuten. Das, was du tust, es ist wunderbar. Das passt einfach, das fühlt sich stimmig an. Und an dieser Stelle will ich noch einen Begriff reinbringen. Es geht nicht um Leistung, was ich bringe. Es geht um Resonanz. Ich mag das Wort Leistung nicht. Wenn ich jetzt von Selbstverwirklichung reden würde, dann muss ich zwangsläufig auch von der Leistung sprechen. Bei der Berufung geht es nicht darum, egoistisch etwas rauszufinden. Es geht darum, die Berufung Gottes rauszufinden, um für die Menschen da zu sein. Und wenn ich meine Berufung gefunden habe, dann gehe ich in ein Resonanzverhältnis mit meiner Welt, mit den Menschen, die um mich herum sind. Sie merken, dass ich stimmig handle. Es passt, was ich tue, und das erzeugt etwas in ihnen und da bewirkt das etwas in ihnen. Aber es ist keine Leistung, es ist kein Erfolg, von dem ich spreche, es ist Resonanz. Es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und ganz genau so war das dann auch bei Josua. Als er herausgefunden hat, was seine Berufung ist, war er erfolgreich im Land einnehmen. Das war gerade dran. Und deswegen hat Gott ihn berufen, den Krieger, der dann das Land einnehmen konnte. Mose war da nicht mehr gut genug dafür. Aber Mose war gut genug dafür, um Menschen zu erziehen und durch die Wüste zu ziehen und sie zu begleiten. Er war ein guter Lehrer, guter Freund. Der hat auch sogar mit Gott wie mit einem Freund gesprochen, steht in der Bibel. Und das war dann dran, dass Josua übernimmt als ein Krieger. Und dann hat er gemerkt, so wie ich bin, es ist gut und ich mache das anders. Aber ich mache das auch auf meine Art und Weise, so wie Gott mich haben wollte, gut. Ich habe dann auch gesagt, was passiert, wenn ich lange Zeit meine Berufung ignoriert habe oder sie nicht rausgefunden habe, weil ich zu sehr auf meine Eltern, mein Umfeld oder die anderen Systeme gehört habe, die mich dann dazu gezwungen haben, das Leben der anderen zu führen. Ich denke dabei an das Leben von Paulus. Wisst ihr, Paulus hat auch ein fremdes Leben geführt, das Leben, das er nicht führen wollte. Und in meiner Pastorentätigkeit habe ich zwei sehr einprägsame Gespräche führen dürfen mit zwei Personen, die mir dann gesagt haben, ich merke, dass das Leben, das ich bis jetzt geführt habe, das will ich nicht mehr führen. Aber das, was jetzt mein Leben sein soll, ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil sie so lange das, was Gott ihnen gegeben hat, ignoriert haben, dass sie nicht mehr wussten, was sie sind und was die Berufung ist. Es ist ganz schwer, das rauszufinden. Und da passt die Geschichte, die Berufungsgeschichte von Paulus besonders gut. Kennt ihr diese Geschichte? Ich werde sie auch stichpunktartig skizzieren, weil das wäre auch eine extra Predigt, um diese Geschichte dann auch über diese Geschichte zu reden. Paulus ist unterwegs nach Damaskus und will die Christen verfolgen und dann erscheint ihm Licht und Stimme. Merkt ihr, in welcher Form Gott ihm erscheint? Keine Person, nur Licht und Stimme. Die größte Lichtgestalt in der Bibel und die meisten Texten, die Briefe haben von Paulus. Das ist seine Berufung gewesen. Und Paulus ist unterwegs und stellt fest, das Leben, das ich führe, will ich nicht mehr. Es ist nicht mein Leben. Und das ist die Erleuchtung, das ist dieses Licht, das er bekommt. Und was passiert gleich im Anschluss nach dieser Erleuchtung? Er erblindet. Merkt ihr einen Widerspruch in sich, wie spannend diese Geschichte ist? Er bekommt die Erleuchtung des Lebens, der begegnet Gott selbst. Und im nächsten Schritt ist er erblindet. Was soll ich jetzt tun? Das war seine Frage. Obwohl er verstanden hat, das Leben, das ich bis jetzt geführt habe, ist nicht meins. Mein Leben ist woanders. Aber er weiß nicht was. Das ist die Tragik. Und wenn du lange genug fremdes Leben gelebt hast, dann stellst du fest, ich will das nicht mehr, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist ganz spannend, dann so wie bei Paulus das in der Geschichte gezeigt wird, Menschen zu haben, die dich zu deiner Berufung führen können, die dich an der Hand nehmen können, wie Hananias. Der nimmt dann Paulus an der Hand und sagt, Paulus, ich habe eine Idee, was deine Berufung sein könnte. Probier mal aus. Und der nimmt ihn an der Hand und führt ihn Schritt für Schritt erstmal. Paulus ist dann übermütig, der versteht, oh, jetzt tatsächlich zweite Offenbarung. Geht in die Synagoge, dann habe ich gesagt, die Berufung bringt nicht gleich stressfreies Leben. Er bekommt gleich Stress mit den anderen und muss fliehen. Aber merkt er, in der kurzen Zeit erzeugt er so viel Resonanz, dass er sogar Freunde hat. Und die Freunde helfen ihm dann über die Mauer dann zu fliehen und lassen runter. Und der verschwindet erstmal in der arabischen Wüste und fragt sich, was soll ich tun? Aber die Ersten, das waren die Menschen, die einem geholfen haben. Und wisst ihr, Gemeinde Gottes ist eine wunderbare Erfindung. Er hat auch gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammengekommen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und ich übersetze diesen Text ein bisschen anders, wo zwei oder drei in der Berufung, die ich ihnen gegeben habe, zusammenkommen, dann bin ich so intensiv mittendrin dabei, dass wenn ein Dritter kommt, der wird auch seine Berufung entdecken. Und das ist der Sinn der Gemeinde. Und wenn man zusammenkommt, dann kann man ausprobieren. Dann kann man Menschen finden, die, wenn du selbst blind geworden bist und du merkst, das Leben, das ich geführt habe, will ich nicht mehr, dann findest du in der Gemeinde immer Menschen, die dich begleiten können, die sagen, es erzeugt Resonanz, wenn du singst oder wenn du betest oder wenn du die Leute begrüßt. Es ist sehr freundlich, wie du es machst. Und es war tatsächlich eine sehr freundliche Begrüßung oder deine Einführung, sehr sympathisch. Was jetzt kommt, du hast mich gefragt, kennst du dich aus? Es ist irgendwie im Gespür, hat jemand das und macht das. Und das kommt an, das erzeugt Resonanz, das tut gut. Und das muss man auch dem anderen sagen. Wenn du das oder das oder das machst, das erzeugt Resonanz in mir, das tut gut. Und das verstärkt oder bestärkt Menschen dann in ihrer Aufgabe. Und sie wissen, ich bin jetzt im richtigen Leben. Ich tue das, was Gott mir als Gabe gegeben hat. Zum Schluss eine wahre Geschichte. Ich habe mit der Person gesprochen, ob ich sie erzählen darf, wo ich erleben durfte, wie einer, der fremdes Leben geführt hat, zu seiner Berufung gefunden hat. Als ich in meinem Bezirk meine Tätigkeit angefangen habe als Prediger, habe ich dann eine Person kennengelernt und diese Person war zu diesem Zeitpunkt, obwohl er noch sehr jung war, mit psychosomatischen Beschwerden in einer Klinik. Übrigens, wir können unser Hirn überlisten, aber unseren Körper überlisten wir nicht. Meistens mit 45, 50 kommen die ersten Symptome, wenn du falsches Leben führst. Also brauchst jetzt dich nicht ewig dann fragen. Also irgendwann kommen psychosomatischen Folgen und da hat man Migräne oder irgendwas oder Rückenprobleme und da weiß man nicht, woher das kommt. Es ist oft Hinweis bis im falschen Film. Also such nach deiner Berufung. Und so war diese Person trotz jungen Alters in der psychosomatischen Klinik und war total unzufrieden, unglücklich. Und habe dann irgendwie mit der Zeit durch enge Kommunikation gemerkt, dass die Person viele Gaben hat, aber hat am Band gearbeitet. Bei einer Firma, wo er dann immer dieselbe Tätigkeit ausgeführt hat und irgendwas zusammengeschweißt. Das war nicht seine Gabe. Eines Tages habe ich ihn zu mir eingeladen und dann sagt er, komm, lass uns kochen. Und er ist Koch von Beruf und dazu noch Italiener. Also kann das wunderbar machen. Und dann sagt er, wenn ich Salat einrichte, ist es für mich wie Streichen. Und ich habe die Freude gesehen, nur allein schon, dass er das mit Streichen verglichen hat. Und seine Frau sagt, ja stimmt, also zu Hause, egal was im Kühlschrank steht, der kann aus den Resten ein wunderbares Menü zaubern. Das ist einfach eine Gabe. Und als Italiener kann er Menschen bewirten, der ist so offen und so herzlich. Und wenn du in seiner Nähe bist, dann fühlst du dich einfach wohl. Und dazu noch mit dem guten Essen, wunderbare Verbindung, eine Gabe. Und dann hat er angefangen, sich in der Gemeinde einzubringen, hat er sogar als Gemeindeleiter dann auch die Gemeinde gedient. Und hat er Schritt für Schritt zurückgefunden ins Leben, gerade durch diese Leitungsaufgabe. Er konnte Menschen sozusagen der Gemeinde geistlich bewirten und hat irgendwann gesagt, ich mache mich als Koch auf den Weg. Und dann hat er eine Stelle mit den anderen, also zwei, drei Stellen hat er gewechselt, heute führt er ein Restaurant. Übrigens kann ich empfehlen, in der Nähe von Middelheim, wenn ihr die Adresse haben wollt, kann ich euch die gerne weitergeben. Und man fühlt sich sehr wohl in seinem Restaurant und er kocht sehr gut und wunderbar. Und heute ist er nicht stressfrei, aber es ist stimmig, was er macht. Es ist stimmig, der hat seine Berufung gefunden. Davor, die psychosomatischen Beschwerden sind weg. Und das ist oft so, dass wir manchmal ein fremdes Leben führen und unsere Berufung verleugnen. Wisst ihr, was in das griechische Wort Hamartia, Sünde, tatsächlich bedeutet? Zielverfehlung. Ich verfehle mein ganzes Leben. Das ist für mich Sünde. Sünde ist für mich nicht unbedingt irgendwelche moralischen Verfehlungen, was tatsächlich als Ergebnis der Sünde ist. Aber viel größere Sünde ist, wenn ich das Leben, das mir von Gott geschenkt wurde, einfach wegwerfe und versuche, das Leben anderer Menschen zu leben, aber sie leben schon ihr Leben. Ich wünsche uns allen, dass wir tatsächlich unsere Berufung kennen, für diejenigen, die es schon gefunden haben, und dass wir tatsächlich unser stimmiges Leben weiterführen und diejenigen, die noch auf der Suche sind, weiterhin nach dieser Berufung suchen und dann eine Person vielleicht in der Nähe haben, die dann einem helfen kann, diese Berufung rauszufinden, Berufung ist kein statischer Begriff. Es ist sehr dynamisch. Je nachdem, in welcher Situation du bist, kann sich deine Berufung unterschiedlich zeigen. Und du hast eine ganze Menge an Gaben, die Gott dir gegeben hat, die du noch nicht entdeckt hast. Und da kann ich euch nur wünschen, dass ihr im Ausprobieren diese Gaben entdeckt und euch darüber freut, was Gott euch alles geschenkt hat. Es ist eine ganze Menge. Und wünsche auch den anderen Gemeindegliedern, dass sie diese Freude teilen und diese Resonanz spüren. Und dass sie euch allen gut tut. Gottes Segen in dem Sinne wünsche ich euch dann gutes Gelingen beim Rausfinden. Amen. Unser himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so erschaffen hast, wie wir sind. Du hast uns Gaben gegeben, du hast uns auch Grenzen gesetzt. Und du willst, dass wir dann unser Leben leben, das du uns schenkst oder geschenkt hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder Menschen entgegenschickst, die uns dann korrigieren und helfen auch weiterhin unsere Berufung dann zu entwickeln und zu entfalten. Ich bitte dich, dass wir weiterhin zum Segen für unsere Mitmenschen sein können und lege alles in deine Hände und bitte um deinen Segen. Amen.